Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch Themen aus der Nachrichtenflut und reden darüber.
Heute mit uns Nora und Sandra. Wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams. Dazu gehören auch Mimi und Maria.
Die beiden haben letzte Woche über ME-CFS gesprochen.
Und heute geht's direkt weiter. Was los, Sandra?
Was los, Nora?
Wir beginnen gleich mit unserer Rubrik Speed Dating.
Ich liebe Speed Dating.
Rubrik Speed Dating.
Magst du beginnen?
Ich fange sehr gerne an. Nora, wenn du eine Box hättest mit allen Dingen, die du je verloren hast, nach was würdest du als erstes in der Box suchen?
Boah, gute Frage. Also es gibt so manche so, kennst du das bei Outfits? Also wenn du Fotos von dir früher siehst und dir so denkst, wo ist das hin?
Ja.
Mann, ich glaube immer, dass meine Waschmaschine irgendwas verschluckt. But I think it's not true. Da gibt's so ein gewisses Shirt, was ich gerne wieder hätte. Und ich habe einmal, als ich 15, 16 war, Praktikum gemacht und habe mit meinem besten Freund zusammen gewohnt. Und da habe ich in der ersten Woche den Schlüssel verloren, weil wir zusammen dort in einer Wohnung gewohnt haben. Und das hat dann ein bisschen ein Drama ausgelöst.
Hey, Schlüssel fühle ich.
Ja, ich bin nämlich ohne Schlüssel aufgewachsen. Deshalb war ich immer so, I don't need no anything. Aber der wäre schön, wenn er wieder auftaucht. Naja. Liebe Sandra, was ist dein Lieblingssein dafür, dass der Frühling beginnt?
Ah, boah, da gibt's einige. Aber ich glaube, so das Erste, was ich vor allem hier jetzt in Wien daran denke, ist Schanigarten. Ich liebe es einfach, wenn die Leute draußen sitzen. Nicht mehr nur Schanigarten, sondern einfach so Leute im Park sitzen.
Mhm.
Wenn man wieder mehr Menschen draußen sieht.
Ja, wenn
so
wieder
draußen
alle
chillen,
raus.
Genau, sich draußen treffen, das liebe ich. Ich finde, dann hat auch die Stadt irgendwie einen ganz anderen Vibe.
Ich fühle es komplett.
So, alle sind gut drauf. Und wenn ich so sehe, Leute sitzen draußen, Leute sind wieder unterwegs, weiß ich, Spring is here.
Ja, da macht das Leben dann irgendwie wieder mehr Sinn. Fühle ich komplett.
Meine nächste Frage. Nora, hast du in letzter Zeit mal einen Moment gehabt, wo du dachtest, fuck, das Patriarchat nervt echt?
Also für alle, die nicht wissen, was das Patriarchat ist, das ist das Gesellschaftssystem, in dem Männer Macht, Einfluss und Führungspositionen dominieren. Ich habe das Gefühl, das ist ein Begriff, der schon jetzt sehr oft aufgetaucht ist. Lass mich kurz überlegen und ich würde dir derweil einfach die Frage zurückstellen.
Ich stelle dir die Frage nämlich nicht ohne Grund. Bei mir war es nämlich letzte Woche der Colleen Fernandes-Ulmen-Fall, der mich sehr beschäftigt hat. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, der Spiegel hat Fernandes Vorwürfe gegen Ulmen vergangene Woche öffentlich gemacht. Sie beschuldigt ihren Ex-Mann unter anderem, in sozialen Netzwerken Fake-Profile von ihr erstellt zu haben, darüber hunderte von Männern kontaktiert zu haben und die gefälschten Accounts hätten unter Fernandes Namen gefälschte pornografische Aufnahmen versendet, Online-Affären und mithilfe von Deepfake-Voice-Generatoren auch Telefonsex gehabt. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt kündigte außerdem rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung ein, bei der es sich in großen Teilen um eine unzuverlässige Verdachtsberichterstattung handle, laut ihm. Und der Fall hat allgemein eine Debatte ausgelöst über digitale sexualisierte Gewalt, was auch mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil ich mir ja schon Gedanken darüber gemacht habe, was das für ein Problem in Zukunft sein wird und welche Rechtslage man da eigentlich hat. So, wie kann man sich gegen so etwas wehren?
Mhm. Ich glaube, es war einfach auch medial so ein Riesenthema, auch auf Social Media. Und ich hoffe, dass da einiges unternommen werden kann.
Dass da auch mal ein bisschen eben auf dieses Thema digitale sexualisierte Gewalt mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil eben in so Zeiten wie, wo es auch mehr Möglichkeiten gibt, mit KI zu arbeiten.
Absolut. Bringt einige Risiken mit sich. Fühle ich komplett. War sicher auch ein Moment für mich. Ich habe aber am Wochenende auch die Manosphere-Doku gesehen. Hast du die Doku gesehen?
Ich habe sie gesehen.
Lass uns ein bisschen drüber sprechen.
Ich habe sie gesehen. Ich habe sie auch extra nicht alleine geschaut, sondern gemeinsam mit einer Freundin.
Mhm.
Und ich muss sagen, teilweise war es schon bisschen schwer auszuhalten.
Mhm.
Also die Doku wurde ja gemacht von Louis Theroux und der macht das auf seine typische Art. Also er lässt die Typen reden, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und kontert schlagfertig. Die Männer in der Doku sind bekannte amerikanische Influencer, zum Beispiel HS Tiki-Toki, Myron Gaines, Justin Wallace, Nico. Und ich muss sagen, ich kannte die alle nicht.
Mhm,
also ich kannte
same.
Keinen dieser Influencer. Und ich war mir nicht sicher, ob die das ernst meinen. Aber irgendwann merkst du dann, okay, die glauben wirklich das, was sie sagen. Frauen sollten in ihrer Lane bleiben, also kochen, putzen, Kinder kriegen und verfügbar sein für Sex.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das macht man auch für sich selbst, oder? Dass man hofft, dass sie das nicht ernst meinen. Aber es wirkt so, als würden sie es ernst meinen. Und irgendwie gleichzeitig dürfen sie dann halt mit anderen Frauen schlafen. Weil sie nennen das irgendwie One-Way-Monogamie. Justin Waller sagt das ganz offen zum Beispiel. Und seine Frau Kristen ist schwanger mit dem dritten Kind. Und er sagt dann auch ganz offen so vor Kamera so, er wickelt das Kind nicht oder er badet das Kind nicht oder irgendwie sowas in der Art.
Weil seine Aufgabe, also seine Lane, ist es, Geld zu verdienen. Und ihre Lane ist Kinder, Haushalt. Sie sind auch nicht offiziell verheiratet. Er hat sie nie gefragt.
Ja, ich finde, das zeigt sich dann auch in der Doku. Es gibt ja auch immer wieder diese Szenen, wo sie dann irgendwie Fans treffen und wo dann auch die Fans werden dann auch ein bisschen befragt und fast alle sagen dann so, warum folgen sie diesen Influencern? Ja, sie wollen ihren Kindern auch mal diese bessere Zukunft bieten. Sie wollen auch mal so finanziell so abgesichert sein und wollen die fettesten Karren fahren. Sie wollen auch diese riesigen Wohnungen haben. Und sie erkennen da irgendwie schon auch ein bisschen, dass das System irgendwie einfach Lücken hat. Also quasi, dass diese Großen und Mächtigen zu viel Geld haben. Aber sie wollen halt auch diese Großen und Mächtigen sein.
Und da, was ich da auch ganz spannend fand bei diesem finanziellen Aspekt, also du hast diesen jungen TikToker, HS Tikitoki, der selber OnlyFans komplett verurteilt und Frauen, die OnlyFans machen, abwertet. Aber er selber verdient Geld mit einer OnlyFans-Management-Agentur.
Mhm.
Es gibt aber auch Momente in der Doku, wo ich das Gefühl habe, dass diese Typen so ein bisschen unsicher werden. Also Myron Gates zum Beispiel redet die ganze Zeit über Dominanz, über Alpha-Männlichkeit. Aber sobald seine Freundin im Raum ist und Louis Theroux sie interviewt, dann merkt man so, okay, er wird unruhig, er wird ein bisschen nervös.
Mhm. Er spricht das ja dann auch an irgendwie, so, da war jetzt irgendwie dieses Bild, das er nach außen transportieren möchte, hat jetzt da nicht ganz funktioniert und er hat vielleicht zu wenig Alpha gewirkt. Er hat ja auch eine eigene Talkshow, in die er auch gezielt Frauen einlädt. Eigentlich basically kann man sagen, um sie dort zu beschimpfen, um sie ein bisschen bloßzustellen. Ich finde es zum Beispiel auch sehr erschreckend in der Doku, wie jung diese Menschen sind. Bei HS Tikitoki, der ist zum Beispiel 23, der hat Millionen Follower und dann irgendwann kommt auch seine Mutter ins Bild. Die Mutter von ihm ist irgendwie auch oft so ein bisschen Thema, weil er auch immer sagt, würde meine Mutter jetzt sehen, was ich sage, das würde ihr gar nicht gefallen. Und am Schluss gibt es auch eine Szene, weil diese ganzen Influencer, muss man sagen, die filmen auch so gut wie alles mit. Also die gehen auch ständig live und damit schmücken sie sich auch ziemlich, weil sie die ganze Zeit sagen so, boah, ich bin so real und ich bin so real und bei mir wird nichts geschnitten. Und dann sieht man aber auch eine Szene, wo die Mutter dann am Schluss sagt, du benimmst dich jetzt, wenn quasi dieses Interview passiert. Und am Schluss verteidigt sie den auch wieder. Also es ist irgendwie nicht ganz authentisch.
Ich habe mich da auch gefragt bei der Mutter, weil er das auch immer wieder betont. Meine Mutter hat ganz andere Ansichten. Ich bin ganz anders groß geworden. Am Ende sie ihn aber doch auch verteidigt, wo ich mir dachte, ist sie als seine Mutter finanziell abhängig von ihm oder ist es einfach nur eine Mutter, die ihr Kind schützt?
Mhm.
Und sie spricht auch einen Punkt an, die Mutter, weil ich habe im Vorhinein ein paar Reviews zu der Doku gesehen und da war die Frage, okay, musst du solchen Menschen überhaupt eine Plattform geben? Sollte man solchen Menschen eine Plattform geben? Und die Mutter spricht das eigentlich auch am Ende an, indem sie sagt so, okay, also zum Louis Theroux, du machst ja auch Geld gerade, indem du diese Doku zeigst, indem das Leute aufregt, indem Leute diese Doku schauen werden. Du profitierst ja auch quasi von diesen Männern.
Mhm.
Und ich habe mich das auch gefragt, aber ich muss sagen, während der Doku hatte ich, weil sie existieren nun mal.
Mhm.
Und ich habe schon das Gefühl, dass er trotzdem immer wieder aufgezeigt hat durch seine schlagfertigen Argumentationen oder wie er darauf reagiert hat, dass sie sich selbst ein bisschen bloßstellen. Also ich finde schon wichtig, dass es sowas auch gibt.
So ja, ich habe auch auf gewissen Social-Media-Kanälen davor eigentlich schon Kritik an die Doku gesehen, wo das irgendwie oft Thema war. Aber ich denke mir irgendwie, das muss man auch so machen, um den Leuten wirklich zu zeigen, hey, sowas gibt's. Aber ich finde eben diesen Aspekt, der kommt schon irgendwie klar raus. Ich finde, diese Männer, diese TikToker, haben irgendwie auch was Unauthentisches. Also sie sagen eben immer wieder diesen finanziellen Aspekt, sie bringen das immer wieder auf. Ja, damit macht man halt viel Geld. Eben auch, wie du vorher gesagt hast, der finanziert sich eigentlich sehr viel mit OnlyFans, aber selbst sagt er, das findet er urschrecklich. Und das finde ich halt auch wieder so unauthentisch. Oder dann sagt er immer wieder so im Interview so, ja, das würde ich jetzt aber auch nicht so sagen. Und nein, das war jetzt vielleicht im Moment so, aber er macht es dann halt trotzdem, weil es sich gut verkauft und weil es halt Cash bringt. Aber lass uns vielleicht mal kurz einen Schritt zurückgehen für alle Leute, die auch die Manosphere-Doku nicht gesehen haben. Was ist die Manosphere eigentlich?
Die Manosphere kann man vielleicht so beschreiben, sie besteht aus vielen verschiedenen Gruppen, die sich in den sozialen Medien austauschen, also auf Instagram, auf TikTok, auf Reddit. Und diese Gruppen lehnen die Gleichstellung von Männern und Frauen ab, vertreten hauptsächlich oder viele frauenfeindliche Ansichten, sehen sich als Opfer des Feminismus. Sie wollen diese hierarchische Geschlechterordnung, so der Mann ist der Anführer, die Frau ist ihm untergeordnet.
Genau, und da gibt es dann auch verschiedene Gruppen. Das sind zum Beispiel die Pickup Artists, also Dating Coaches, die manipulative Taktiken lernen, um Frauen zu erobern. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Men's Rights Activists, die glauben wirklich, dass Frauen mittlerweile systematisch im Vorteil wären.
Und natürlich auch ein Begriff, den man jetzt öfter hört, die Incels, also Involuntary Celibates. Dass sie Männer, die glauben, unfreiwillig sexlos zu leben und Frauen dafür die Schuld geben.
Genau, die sind aber eigentlich in der Doku gar nicht so vertreten, die sind, oder?
Genau, aber auch so in dieser Manosphere-Welt. Und was diese ganzen Untergruppen aber auch verbindet, und das hört man auch kurz in der Doku mal, ist diese Red Pill-Ideologie. Mhm. Die kommt aus dem Film Matrix ursprünglich. Die rote Pille zeigt dir also die Wahrheit. Und in der Manosphere kann man das vielleicht so umdeuten, Feminismus ist eine Lüge, Frauen kontrollieren die Gesellschaft heimlich und die Influencer, also diese männlichen Influencer zeigen dir, so funktioniert die Welt wirklich.
Genau, der bekannteste von ihnen ist Andrew Tate. Der wurde zwar nicht von Louis Theroux in der Doku interviewt.
Der ist ja auch so das Gesicht eigentlich, wenn es um Alpha Males oder um die Manosphere geht.
Genau, in der Doku eigentlich auch oft. Also viele sehen ihn halt wirklich so als Hero.
Als Vorbild.
Mhm. Und das ist auch kein Randphänomen mehr. Also im April 2025 wurde in Großbritannien eine Umfrage durchgeführt und die ergab, dass 78% der Männer in Großbritannien von Tate schon gehört haben und 12% eine positive Meinung von ihm haben.
In Österreich habe ich auch ein Interview gelesen von Barbara Buchecker von Safer Internet, die gesagt hat, dass in Klassen mit hohem Bubenanteil Andrew Tate das dritte Wort ist, das fällt.
Mhm. Obwohl er ja eigentlich auch auf TikTok gesperrt ist offiziell.
Na, aber es ist halt so, dass halt seine Follower trotzdem viel Content für ihn machen, basically. Er wird immer wieder als das Beispiel gebracht. Sein Name hält sich trotzdem,
obwohl er gesperrt ist. Es ist dieser Name, ja, voll, genau.
Ich habe auch noch eine spannende Studie aus Irland gefunden, aus 2024, die untersucht hat, wie schnell Algorithmen auf TikTok und YouTube Shorts junge Männer in die Manosphere quasi ziehen. Und die haben 10 Fake-Accounts angelegt. Manche haben nach männlichen Themen gesucht, also männlich unter Anführungszeichen, Fitness, Sport, Videospiele. Andere haben wiederum direkt nach Andrew Tate gesucht, nach Antifeminismus, und ein Account hat bewusst nach keinen bestimmten Inhalten gesucht. Und bei den meisten Accounts haben die Inhalte von Manfluencern die überwiegende Mehrheit der empfohlenen Videos im Datensatz ausgemacht.
Ja, ich finde das so crazy. Wir haben jetzt 2026, warum ist das jetzt gerade so ein Riesenthema?
Da gibt's verschiedene Ansätze. Was man immer wieder hört, ist, dass die Manosphere vielleicht eine Leere füllt. Also junge Männer fühlen sich einsam, suchen Akzeptanz, wollen wissen, wer will ich sein, wie werde ich erfolgreich. Und dann gibt's auch noch die politische Komponente. Also die Trump-Administration pusht ja auch eine Narrative, eine bestimmte Art von Person gehört nach Amerika, bestimmte Bilder. Und das basiert ja auf einer ähnlichen Logik, auf der die Manosphere aufgebaut ist.
Ja, absolut. Also Trump ist auch einer, der sehr oft genannt wird.
Genau, also in der Doku ist Trump auch immer wieder Thema. Wir haben den Influencer Sneeko, der bei Trumps Inauguration dabei war. Justin Waller zeigt Fotos, wie er 5-6 Mal in Mar-a-Lago war. Und natürlich haben auch die Tate-Brüder Kontakt zu politischen Rechten. Und Sneeko zum Beispiel, dieser Influencer, sagt auch in der Doku, dass er nicht glaubt, dass Frauen wählen sollten.
Also gibt es natürlich auch noch die ökonomische Komponente. Also die Anthropologin Kristen Gozzi zum Beispiel sagt, diese Manosphere füllt eine Leere, die dadurch entsteht, dass männlicher Selbstwert an Reichtum geknüpft wird. Also in einer Gesellschaft mit einer immer größeren Ungleichheit.
Was ich da auch immer raushöre, ist, diese Männer irgendwie das Gefühl haben, sie können nicht mithalten. Und dann kommen so Leute wie Andrew Tate und Co. und sagen, okay, folge mir, mach so wie ich, kauf meinen Kurs. Oft sind es ja auch so Coachings, die da verkauft werden. Und dann wirst du reich und erfolgreich.
Genau. Und ich finde, das kommt so gut in dieser Doku rüber. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe irgendwie diese Doku geschaut. Und danach war ich wirklich so, okay, man hat das irgendwie davor schon so ein bisschen mitbekommen, wie arg das eigentlich ist. Dann bekommst du es halt nochmal wirklich am Silbertablett serviert und denkst dir so, what the fuck is happening? Aber welche Frage da bei mir schon noch bleibt, ist, was machen wir da jetzt? Wie gehen wir mit jungen Männern um, die in diese Rabbit Holes rutschen? Zum Beispiel der Soziologe Paul Scheibelhofer sagt, wir müssen mit jungen Männern mehr ins Gespräch kommen. Also rausfinden, was sie an Typen wie Andrew Tate anzieht. Was haben sie für Ängste oder Zweifel oder Wünsche?
Ich glaube oft auf diese, wenn du dich einsam fühlst oder isoliert fühlst oder das Gefühl hast, du hast deinen Platz nicht in der Gesellschaft gefunden, dann kommen halt so Typen, die auch in der Doku gezeigt werden, aus der Manosphere, und die bieten dir einfache Lösungen und sagen dir auch, du bist nicht das Problem, der Feminismus ist das Problem.
Genau, sie bieten dir die einfachen Lösungen und die einfachen Probleme irgendwie. Und das ist auch was mir urhängen geblieben ist bei dieser Doku. Diese Männer wirken so, als wären sie alle sehr fragil. Sie reden die ganze Zeit von Stärke, von Dominanz. Du siehst sie auch die ganze Zeit urviel pumpen, eben mit diesen ganzen teuren Sachen. Aber sobald Louis Theroux sie auch nur sanft hinterfragt, brechen sie gleich zusammen.
Oder eben auch, was ich spannend fand, sobald eine Frau im Raum ist, wo sie Angst haben, dass sie vielleicht was Falsches sagt, dann werden sie defensiv, aggressiv, ziehen sich zurück.
Mhm.
Also Louis Theroux spricht zum Beispiel mit der Produzentin von der Sendung von Myron und kriegt sofort eine Nachricht, sie muss das Gespräch beenden und verlässt den Raum. Also warum hast du so Angst? Was könnte sie erzählen?
Ja, genau, was könnte passieren? Und ich finde auch, das Traurige ist, diese Männer, die auch in dieser Doku so viel vorkommen, diese jungen Männer, die diesen Content konsumieren und auch so ein bisschen heroisieren, die suchen ja Orientierung. Sie wollen irgendwie wissen, wie bin ich ein guter Mann? Und das ist halt die sofortige Antwort. Das wird ja auch immer sehr runtergebrochen in diesen Videos. Sei reich, sei dominant und kontrolliere die Frauen.
Die Frage ist, ob das einen glücklich macht.
I don't think so. Aber okay, Sandra, was nehmen wir mit außer Verstörung?
Erstens würde ich sagen, die Manosphere ist real, wie wir es da gesehen haben. Sie ist mächtig und in meinen Augen auch gefährlich.
Mhm. Zweitens vielleicht, was Algorithmen für eine Riesenrolle spielen. Also TikTok, YouTube, Instagram. Die ziehen junge Männer in Minuten von Fitness-Contents zu Frauenhass.
Drittens, glaube ich, kann man auch mitnehmen, dass es halt kein individuelles Problem ist, sondern eher strukturelles und man sich überlegen muss, wie kann man junge Männer abholen? Warum fühlen die sich zu solchem Content hingezogen? Was bieten die ihnen, was sie so nicht bekommen?
Ja, und viertens vielleicht, was sehr oft wichtig wäre, wir müssen drüber reden. Es braucht mehr Aufklärung mit jungen Männern, in Schulen, in Familien, ohne sie vielleicht auch zu verurteilen, aber irgendwie klar auch eine Haltung zu zeigen. Und ich finde, das ist auch etwas, was dann weitgehend unter Männern passieren kann. Also so, Männer sollten andere Männer outcallen, wenn da irgendwas nicht passt, wenn sie bemerken, hey, das ist eigentlich nicht in Ordnung.
Genau, ich habe auch ein bisschen geschaut, es gibt auch ein paar ganz coole Initiativen, auch bei uns in Österreich zum Beispiel. Es gibt die Mansbilder, das sind psychotherapeutisch begleitete Männergruppen, die richten sich wirklich an Männer ab 18 Jahren und schaffen einen sicheren Raum für persönlichen Austausch und gemeinsame Reflexion und arbeiten halt mit denen zusammen, dass man so einen Safe Space quasi hat für junge Männer.
Klingt toll.
Also ich würde sagen, falls ihr die Doku noch nicht gesehen habt, ich würde sie mir anschauen, darüber reden und vielleicht auch mal schauen, was man selbst so in den Algorithmus reingespielt bekommt.
Ich glaube, dieses ganze Thema, dass Patriarchat wieder Machtmissbrauch entstehen kann, das passiert in so gut wie allen Branchen und in so gut wie allen Schichten. Unsere Kollegin Eva Sager, die so lieb ist und sich heute ein bisschen Zeit für uns genommen hat, hat zum Machtmissbrauch in der Medienbranche recherchiert. Und ich würde sagen, wir fragen sie dazu jetzt ein paar Fragen, wie sie das angegangen ist.
Was los, Eva?
Eva, schön, dass du Zeit gefunden hast, zu uns in den Podcast zu kommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben gerade schon deine Recherche angesprochen. Magst du vielleicht kurz mal erzählen, wie du das angegangen bist?
Es war eigentlich recht eine spontane Idee. Ich habe mir überlegt, mal anzuschauen, wie es denn in der Medienbranche generell ausschaut mit sexuellen Übergriffen, mit sexueller Belästigung, mit unangemessenem Verhalten, mit Machtmissbrauch und habe auf Instagram ganz einfach einen Aufruf gestartet und gefragt, ist auch das schon mal passiert? Und es haben sich innerhalb von 72 Stunden ganz viele Personen gemeldet und ihre Erfahrungen mit mir geteilt. Und das habe ich dann aufgeschrieben.
Was hast du da so für Rückmeldungen bekommen? Also was ist rausgekommen bei deiner Recherche?
Ja, es gibt ein bisschen Fun Piece. Ich wollte auch die Fragestellung von unangemessenem Verhalten bis hin zu sexueller Belästigung recht breit fassen, weil viele Dinge einfach auch ineinander laufen. In Firmen, wo jemand unangemessene Kommentare macht, sexistische Witze schiebt, greift man einer jungen Kollegin wahrscheinlich auch eher auf den Hintern. Und ich wollte es so ein bisschen auch in Bezug zueinander setzen. Ich habe von toxischen Arbeitsstrukturen erfahren, die Mitarbeiterinnen massiv unter Druck setzen. Personen haben erzählt, dass sie regelmäßig weinen auf der Arbeit und es sich aber eben auch zu strafrechtlich relevanten Dingen kommen, wie beispielsweise eben da unter Anführungszeichen Klaps auf den Hintern ist verboten mittlerweile und zu wirklich herabwürdigenden Kommentaren von Vorgesetzten. Also die ganze Bandbreite an Sexismus, Frauenverachtung. Und aber auch, das muss man glaube ich dazu sagen, natürlich Machtmissbrauch betrifft alle Personen, nicht nur Frauen. Und auch da habe ich Geschichten gekriegt, wo sich Vorgesetzte einfach falsch verhalten.
Mhm. Eva, würdest du sagen, die Medienbranche ist besonders anfällig für sowas?
Ich habe mit Gewaltschutzexpertinnen gesprochen. Es ist natürlich jede Branche anfällig für Machtmissbrauch, weil ab dem Moment, wo es Machthierarchien und Machtstrukturen gibt in einem Unternehmen, kommt es auch zum Missbrauch von diesen Strukturen und Hierarchien. Man hat aber in der Medienbranche gewisse Risikofaktoren, die das anheizen können. Das ist jetzt beispielsweise ein hohes Machtgefälle, was in Redaktionen recht oft vorkommt, dass lang gediente Redakteurinnen und Redakteure ein anderes Standing haben als ganz junge oder Praktikantinnen und Praktikanten beispielsweise. Dann natürlich isolierte und stressige Arbeitszeiten. Wenn ich isoliert in der Nacht vielleicht auf einen Dreh muss oder zu einer Recherche muss und das alles unter dem Stress passiert, kommt es auch schneller dazu. Dazu kommt ein gewisser Geniekult in Branchen, das haben wir auch in der Kultur und bei Filmschaffenden am Theater so, dass man oft vielleicht herabwürdigendes Verhalten oder unangemessene Kommentare so ein bisschen wegwischt, weil man sagt, die Person ist einfach ein prominenter Charakter und das gehört einfach dazu, das muss man aushalten. Und was sicher ganz groß momentan im Journalismus ist, einfach die prekäre Situation, ich kann nicht einfach wechseln. Wenn ich irgendwo mich nicht wohlfühle oder vielleicht mit einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten überhaupt nicht zusammenkomme, kann ich einfach sagen, okay, dann suche ich mir einen anderen Job, weil diese ganze Branche gerade wirtschaftlich enorm unter Druck steht und dementsprechend auch die Jobs einfach Mangelware sind für viele. Und dann sagen halt viele, sie wollen sich auch einfach nicht beschweren oder nicht an zuständige Stellen wenden, aus Angst, dass dann ihre Karriere irgendwie Gefahr läuft, nicht mehr geradeaus weiterzugehen.
Eva, du willst dich ja auch weiter mit dem Thema befassen. Wie schaut das aus?
Ich möchte mir jetzt einmal anschauen, was in anderen Branchen so passiert. Einfach, weil wir wissen, dass natürlich nicht nur die Medienbranche davon betroffen ist, auch nicht nur die Kulturbranche. Wir haben jetzt gerade auch im Sport wieder Vorwürfe gehabt. Also wir wollen es ein bisschen breiter angehen. Es können sich Leute bei mir melden oder eben auch der Wiener Zeitung auf ihren Social-Media-Kanälen schreiben. Und wir schauen uns das einmal in erster Linie vertraulich an, was da passiert und versuchen so ein bisschen Strukturen herauszuarbeiten in verschiedenen Branchen.
Die Infos, wie ihr euch da melden könnt, Evas Mailadresse, schreiben wir euch in die Shownotes rein. Eva, meine allerletzte Frage. Hast du die Manosphere-Doku gesehen?
Nein.
Dann hast du was zum Schauen.
Ich habe es mir schon vorgenommen, ehrlicherweise, aber ich war wirklich so, I cannot handle this anymore, wenn ich nur einen Typen sehe, der sagt, was bin ich für ein Alpha-Tier, dann spare ich mich wohin.
Das ist ein schöner Abschluss, Eva. Vielen Dank. Also ihr habt was zum Schauen und was zum Lesen. Der Artikel von Eva Sager ist wie immer auf der Wiener Zeitung Website zu finden. Und Dankeschön.
Danke dir, Nora. Danke dir, Eva.
Danke euch zweien.
Wie immer, schreibt uns gerne einen Kommentar. Habt ihr die Doku schon gesehen? Wie fandet ihr sie? Abonniert gerne unseren Podcast. Lasst uns eine Bewertung da. Sterne, oder? Fünf Sterne.
Sterne.
Lasst uns
Sterne. Habt lasst keine fünf Sterne Angst da. Vor den fünf Sternen, ihr Lieben.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Was bis wird? Nächste Woche.
Liebe Grüße.
Tschüssi.
Tschüssi, Baba.